So, dann begrüße ich jetzt auch alle, die uns online zugeschaltet sind und beginne mit Top 1, unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Kinderfilm, Bedeutung, Förderung und Sichtbarkeit. Ich weise darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich ab morgen wird das Video dann in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird es ein Beschlussprotokoll geben. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestags zugänglich sein. Eigene Foto- und Videoaufnahmen sind während der Sitzung nicht gestattet. So, und nun begrüße ich sehr herzlich zu unserem Fachgespräch zum einen Frau Albers vom Förderverein Deutscher Kinderfilm. Schön, dass Sie da sind, Frau Albers. Dann Herrn Hartmann vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Und schließlich Frau Wenk von der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ihnen allen stehen nun zunächst so circa 10 Minuten für ein Eingangsstatement zur Verfügung. Da oben läuft jetzt gleich eine Uhr mitlaufen, da können Sie sich orientieren. Dann machen wir wie immer eine Frage- und Antwortrunde und so ungefähr bis 18.30 Uhr haben wir Zeit. Wenn es dazu keine Fragen gibt, dann steht bei mir auf dem Zettel, dass Frau Albers anfangen darf. Wir bitten Sie um das Wort. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und auch die Möglichkeit, sich im Rahmen dieses Fachgespräches über das Thema Kinderfilm, Bedeutung, Förderung und Sichtbarkeit austauschen zu können. Mein Name ist Margret Albers, ich arbeite für den Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. mit Sitz in Erfurt. Es ist ein Verein, den es seit fast 50 Jahren gibt und der sich einsetzt für ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges Medienangebot für Kinder. Zu unseren großen Projekten zählen im Bereich der Entwicklung die Akademie für Kindermedien und im Bereich der Produktion die Initiative Der besondere Kinderfilm. Damit unser Gespräch heute nicht gleich theoretisch beginnt, möchten wir gerne zum Auftakt einen Trailer zeigen, der Einblick in die aktuellen deutschen Produktionen von Kinderfilmen gewährt.
Darf ich vorstellen? Das ist Helvi.
Es geht um euer inneres Ich. Wer seid ihr? Oder wer wollt ihr sein?
Ich kann mal nicht eine Minute aus den Augen lassen.
Ich glaube, das ist Schraube locker. Wie siehst du überhaupt aus?
Die Tür ist rot.
4 minus. 5 plus.
Alles rot. Ganze Blatt Papier ist rot.
Das ganze Haus ist rot, du Vogel.
Ich kann nicht durch diese Tür gehen.
Ihr seid doch klug.
Wir müssen was Eigenes finden.
So etwas, das wir doch richtig gut können.
Was denn bitte? Wir kennen halt nichts.
Wir werden alle Doktor. Doktor, ja.
Bald nehmt ihr euch alles weg.
Ich dachte, viel schlimmer kann es nicht werden.
Jetzt kann ich überhaupt nicht einsteigen.
Was soll ich noch machen?
Du bist doch die Mutter hier.
Steht durch.
Habt den Mut, euch zu zeigen. Habt den Mut, zu träumen.
Das ist doch nur ein Trick.
Lumos!
Manchmal braucht man halt Tricks.
Autotrack aktiviert.
Ha, irre, oder?
Neben Ketchup eindeutig eine der besseren Erfindungen der Menschen.
Ja, dieser Trailer gibt einen Einblick in die sehr vielseitige Kinderfilmkultur in diesem Land. Von bekannten Brands wie Pumuckl über einen Dokumentarfilm wie Zirkuskind, originäre Stoffe wie Das geheime Stockwerk oder Pferd am Stiel. Zirkuskind und Das geheime Stockwerk sind aktuell auch für den Deutschen Filmpreis nominiert und Pferd am Stiel über Hobbyhorsing startet am 23. April im Kino, also kleiner Werbeblock. Gerne die Kinder bei der Hand nehmen und sich diesen Film anschauen. Sie sehen damit, das, was wir gerade gesehen haben in seiner Vielheit, ist kein Nischenphänomen, sondern für die rund 11 Millionen Kinder unter 13 Jahren hierzulande der Einstieg in die Filmkultur. Und damit wird deutlich, dass Kinderfilm definitiv zur kulturellen Daseinsvorsorge gehört. Kinderfilme schaffen erste Kinoerfahrungen und damit besondere Gemeinschaftserlebnisse. Hinzu kommt, dass qualitative Forschungen auch zeigen, dass auch im privaten Bereich Spielfilme die Form sind, die vor allen Dingen gemeinschaftlich gesehen werden, also nicht allein. Diese Filme vermitteln Medienkompetenz und ermöglichen kulturelle Teilhabe, und das sehr niedrigschwellig. Und was in diesem Kontext, aber gut, da muss ich den Mitgliedern der Kinderkommission ja nicht viel drüber erzählen, sie sind für eine Zielgruppe, die selbst keine politische und ökonomische Verhandlungsmacht hat, also wir eine besondere Verantwortung auch für sie haben. Gleichzeitig ist Kinderfilm aber auch wirtschaftlich gesehen keine Randerscheinung. Wenn man sich die Datenlage der Filmförderungsanstalt anschaut, so ist das sehr eindeutig. Ein Blick in das Jahr 2025. Es starteten 237 deutsch- und koproduzierte Filme in den Kinos. Davon waren 16 Kinderfilme. Allerdings erzielten diese 6,75% der Titel 31,9% der verkauften Tickets. Das heißt, Kinderfilme sind überproportional erfolgreich. Das spiegelt sich auch in der Top-100-Liste der erfolgreichsten deutschen koproduzierten Filme, denn drei der Titel sind unter den Top 5. Top-5-Titel sind Kinderfilme. Das sind die großen Brands, also die drei Fragezeichen, die Schule der magischen Tiere oder auch Pumuckl. Aber auch durch die ganze Liste hindurch finden sich weitere Kinderfilme. Und da kommen wir zu einer weiteren Besonderheit. Denn von diesen 100 Titeln, die auf dieser erfolgreichsten Liste sind, sind 24% Kinderfilme. Man stellt sich dann vielleicht die Frage, wie geht das, wenn ich nur 16 Neustarts habe und habe 24%? Und das ist, wie gesagt, eine weitere Besonderheit. Kinderfilme haben eine sehr lange Auswertungszeit. Auf dieser Liste sind Filme, die teilweise vor 3, 4, 5 Jahren gestartet sind, originär, aber dann immer wieder aufgeführt werden und von den Kinos eingesetzt werden. Dieser kleine Einblick zeigt, dass die Frage nicht darin besteht, ob Kinderfilm relevant ist, sondern ob seine Entwicklung, Produktion und Auswertung strukturell mitgedacht wird. Das entscheidet sich derzeit etwa bei der Neuaufstellung der Filmförderung des Bundes, aktuell etwa bei der Ausgestaltung der Investitionsverpflichtung, wo es auch darum gilt, den Kinderfilm zu verankern. Wenn es gelingt, ein vielfältiges Kinderfilmangebot herzustellen, schließt sich allerdings unmittelbar die Frage an, wie diese Filme auch ihr Publikum finden. Denn im sehr kompetitiven Medienmarkt entsteht Sichtbarkeit nicht von allein. Sie ist das Ergebnis eines Zusammenspiels von Kino, Verleih, TV, Streaming, Festivals und Filmbildung. Welche Rolle insbesondere Festivals für Aufmerksamkeit, Orientierung und Sichtbarkeit spielen, wird nun aus der Perspektive des Deutschen Kindermedienfestivals Goldener Spatz deutlich. Und ich gebe gerne weiter an Elisabeth Wenck. Bitte schön.
Dankeschön, Margret. Ja, bevor ich auf die Frage der Sichtbarkeit eingehe, würde ich kurz einordnen wollen, aus welcher Perspektive ich spreche. Mein Name ist Elisabeth Wenck, ich bin die Festivalleiterin des Deutschen Kindermedienfestivals Goldener Spatz und die Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz. Der Goldene Spatz ist das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien und findet jährlich in Gera und in Erfurt statt. Das Festival wurde 1979 in Gera als nationales Kinderfilmfestival der DDR gegründet. Wir haben also auch eine sehr lange Tradition, auch eine gesamtdeutsche Tradition. Und ist auch heute noch ein wichtiges Ereignis im deutschen und auch im europäischen Filmfestivalkalender. Im Zentrum stehen bei uns nicht nur Filme und andere audiovisuelle Medien, sondern vor allem die Kinder und das Publikum selbst. Unsere Auszeichnungen werden nämlich von Kinderjurys vergeben, die aus ganz Deutschland und auch dem gesamten deutschsprachigen Raum anreisen. Sie sichten, diskutieren und bewerten Filme mit großer Ernsthaftigkeit und einem sehr klaren Blick für Qualität und Relevanz. Und diese Perspektive nehmen wir wiederum als Festival sehr ernst und wir bringen sie dann wieder in den Austausch mit der Branche und der Politik und der Öffentlichkeit. Wenn wir über Kinderfilm sprechen, sprechen wir ja sehr oft über Inhalte, über Qualität, über pädagogischen Wert. Und für mich bleibt da eine zentrale Frage häufig unbeantwortet. Nämlich, wie kommen diese Filme eigentlich bei Kindern an, also bei dem Publikum, für das die Filme gemacht werden? Sichtbarkeit entsteht ja nicht von selbst. Sie ist kein Zufall und sie ist, wenn man das so sagen kann, ein Ergebnis funktionierender Strukturen. Und darüber wollen wir auch sprechen zu dritt. Ein Kinderfilm kann noch so gut und noch so wunderbar und einmalig sein. Wenn er nicht gezielt entwickelt, nicht sichtbar ausgewertet und nicht aktiv vermittelt wird, erreicht er sein Publikum nicht. Und genau hier sehen wir auch eine strukturelle Herausforderung. Die Wertschöpfungskette im Kinderfilm ist fragil. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Verleih, Kino, Streaming, Festivals und Filmbildung. Jede dieser Stationen entscheidet darüber, ob ein Film überhaupt eine Chance hat, gesehen zu werden. Und Kinder sind dabei ja eine sehr besondere Zielgruppe. Auch das muss ich Ihnen hier nicht sagen. Sie suchen ihre Inhalte selten alleine aus. Sie werden für sie kuratiert. Durch Eltern, durch Schulen, durch Plattformen, durch Programme und durch Institutionen. Eltern und diese genannten Institutionen entscheiden auch oft, wo sie die Filme zuerst sehen. Das Kino ist nach wie vor ein unglaublich wichtiger Ort für Filmkultur, um Filmkultur auch zu erleben und sie nachhaltig für sich zu verankern, wenn nicht vielleicht sogar der Ort. Sichtbarkeit ist also auch eine Frage der Räume und eben der Strukturen. Das heißt, wenn wir keine bewussten Strukturen schaffen, findet Kinderfilm schlicht nicht statt. Und hier kommen Festivals wie zum Beispiel der Goldene Spatz ins Spiel. Wir verstehen uns nicht als Präsentationsort, sondern als Vermittlungsinstanz. Wir stehen zwischen dem Publikum, den Filmschaffenden und natürlich auch allen, die sonst in dem Bereich arbeiten. Wir bringen Filme dorthin, wo die Kinder sind. Wir schaffen Räume, in denen sie Filme nicht nur sehen, sondern darüber sprechen. Bei uns ist ganz wichtig, das Sprechen über Film und das Bewerten und darin auch ernst genommen werden. Unsere Kinderjurys zeigen jedes Jahr sehr deutlich, Kinder haben eine eigene Perspektive und auch einen eigenen Qualitätsmaßstab, aber sie brauchen Zugang. Und dieser Zugang ist auch eine politische Frage. Dieser Zugang muss auch immer wieder neu erstritten werden und erhalten und unterstützt werden. Denn Sichtbarkeit bedeutet auch, wer bekommt Aufmerksamkeit, welche Geschichten werden erzählt und welche Perspektiven fehlen vielleicht auch. Und die Frage ist auch, wie erhalten wir Qualität für ein sehr neugieriges Publikum von heute? Wenn wir Kinderfilm stärken wollen, müssen wir deshalb nicht nur über Produktion sprechen, sondern gezielt über Verbreitung, Vermittlung und Sichtbarkeit und darin auch investieren. Denn erst dann wird ein Film ein kulturelles Erlebnis und aus einem Angebot echte Teilhabe. Und über Teilhabe und weitere Strukturen möchte Thomas sprechen.
Genau, dann schließe ich mich an. Thomas Hartmann, mein Name. Ich bin Leiter des Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrums, spreche aber heute nicht nur in dieser Rolle, sondern auch als Vorstandsmitglied vom Förderverein Deutscher Kinderfilm. Über den haben wir heute schon ein bisschen was gehört. Freue mich auch, hier zu sein und die Perspektive unseres Hauses ein bisschen einbringen zu können. Ich sage vielleicht einleitend auch kurz ein paar Sätze zum KJF. KJF steht für Deutsches Kinder- und Jugendfilmzentrum, damit Sie das ein bisschen einordnen können. Wir sind ein Bundesinstitut für kulturelle Medienbildung mit Sitz in Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Wir sind angeschlossen an die Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid. Unsere Arbeit wird aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes gefördert. Und die Angebote unseres Hauses fußen im Wesentlichen auf zwei Säulen, nämlich auf der einen Seite auf der Filmpublizistik. Wir kümmern uns also um die Sichtbarmachung, das Wort haben wir heute schon viel gehört, um die Analyse und Reflexion von Kinder- und Jugendfilmen für ganz verschiedene Zielgruppen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Veranstalter verschiedener Bundesmedienwettbewerbe. Der Deutsche Jugendfilmpreis, der Deutsche Jugendfotopreis und auch der Deutsche Multimediapreis werden in unserem Haus veranstaltet und organisiert. Es geht also auch um die Förderung von audiovisuellen Eigenproduktionen von Kindern und Jugendlichen. Zwei Seiten einer Medaille, könnte man sagen, die die Filmbildung ja auch ganz wesentlich kennzeichnen. Und darüber möchte ich tatsächlich in meinem Input noch mal ein bisschen sprechen. Denn wenn wir über die Förderung von Kinderfilmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sprechen, dann steht die Filmbildung vielleicht am Ende dieser Wertschöpfungskette, ist aber eben auch elementar wichtig. Und damit eben auch die Frage, wie wir Kinderfilme in der Breite sichtbar und nutzbar machen und vor allen Dingen aber auch, warum wir das tun. Und zu dem Warum möchte ich vielleicht mal drei Argumente ins Feld führen, die zum Teil auch hier schon angeklungen sind. Das erste klingt vielleicht ein bisschen profan, aber ich finde, es ist dann doch elementar wichtig, wenn ich auch noch mal betone, Kinderfilm ist tatsächlich kulturelle Daseinsvorsorge. Es ist einfach Teil einer öffentlichen Verantwortung, den Zugang zu kulturellen Angeboten für alle Bürger sicherzustellen. Und wenn wir alle Bürger sagen, dann meinen wir natürlich ganz explizit auch Kinder. Und das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört. Gerade die bedürfen dann natürlich auch der besonderen Unterstützung. Und diese Unterstützung versuchen wir mit unseren Institutionen natürlich auch zu bieten. Dieser Zugang ist aber eben an Voraussetzungen gekoppelt. Das beginnt mit der Produktion. Dazu haben wir heute schon ein bisschen was gehört. Es muss aber eben auch sichergestellt werden, dass diese Angebote zielgruppengerecht sichtbar gemacht werden. Und darum kümmern wir uns unter anderem in unserem Haus. Ich würde gerne zwei konkrete Beispiele vielleicht mal nennen. Das ist zum einen die Kinderfilmwelt. Das ist eine Online-Plattform, die wir als KJF betreiben. Darauf stellen wir aktuelle Kinoproduktionen kindgerecht vor. Da stehen also, sind Filmkritiken zu finden zu aktuellen Filmproduktionen, so aufbereitet, dass Kinder sie auch verstehen, mit ganz viel Hintergrundwissen auch noch mal zu Filmproduktion und vor allen Dingen auch mit ganz konkreten Altersempfehlungen zu den jeweiligen Filmen. Ein zweites Beispiel, das ich in diesem Kontext aber auch sehr relevant finde, ist die Clubfilmothek der Kolleginnen vom BJF, Bundesverband Jugend und Film. Denn der Kinderfilm endet ja in seiner Auswertung nicht im Kino, sondern er wird ganz viel auch eben an Orten gezeigt, wo Kinder und Jugendliche sich tatsächlich eben auch aufhalten. Also wir reden da von Schule, von Jugendzentren, von Vereinen, von Gemeinden, was auch immer. Also man könnte auch allgemein sagen im ländlichen Raum, da wo Kino vielleicht nicht so zugänglich ist. Und die Clubfilmothek als Filmverleih mit Lizenz Recht zur nicht gewerblichen Aufführung von Kinder- und Jugendfilmen leistet ein ganz wichtiges Angebot, den Film da auch in die Breite zu tragen. Fast 350.000 Zuschauende werden da im Jahr erreicht. Das ist also schon ein relativ wirkungsmächtiges Angebot. Zwei Angebote also, die den Zugang fördern und sicherstellen. Ein zweites Argument, das ich für die Filmbildung noch mal ins Feld führen möchte, auch das ist hier schon mal genannt worden, Filmbildung stärkt die Medienkompetenz. Ich denke, darüber müssen wir auch nicht mehr so ganz viel sprechen. Das ist in dieser Runde sicherlich auch schon häufiger gesagt worden. Filme sind ein dominantes Kommunikationsmittel im digitalen Zeitalter und ohne Filmbildung bleibt ein Großteil dieser Kommunikation aber eben auch unreflektiert. Ich habe eben schon mal gesagt, ich bin Medienpädagoge von Haus aus und die Medienpädagogik versteht seit Jahrzehnten ihre Aufgabe darin, eben die Medienkompetenz zu vermitteln. Es geht also darum, junge Menschen dazu zu befähigen, audiovisuelle Inhalte deuten zu können, sie kritisch einordnen zu können und auch Manipulationen erkennen zu können. Das ist die Aufgabe der Medienpädagogik und der kommen wir im Kontext der Filmbildung auch nach. Ich würde in diesem Kontext schon noch mal auch sehr gerne betonen, dass das besonders relevant ist im Kontext der aktuellen Jugendmedienschutzdebatte. Davon kriegen Sie sicherlich auch sehr viel mit. In diesem Kontext wird viel über Verbote und Zugangsbeschränkungen gesprochen, sicherlich auch aus guten Gründen. Ein zeitgemäßer Kinder- und Jugendmedienschutz basiert aber eben nicht nur auf Schutz, sondern auch auf Befähigung und Teilhabe. Und da haben wir sie wieder, die Teilhabe. Das verstehen wir als einen sehr wesentlichen Aspekt unserer Arbeit, Kindern und Jugendlichen auch positive Medienerfahrungen ermöglichen zu können. Und auch das ist eben ein Teil von Filmbildung. Ein drittes und letztes Argument, trink mal kurz einen Schluck Wasser. Ein drittes Argument nochmal für die Stärkung von Filmbildung. Und da bewegen wir jetzt im Bereich der praktischen Filmarbeit, ist die Förderung der kreativen und kritischen Kompetenzen, die immer dann einsetzt, wo wirklich hands-on praktisch mit Medien gearbeitet wird. Und da möchte ich nochmal die eben schon benannten Medienwettbewerbe des KJF erwähnen, der Deutsche Jugendfilmpreis, Deutscher Jugendfotopreis, Deutscher Multimediapreis. Das sind allesamt Plattformen für die Medienproduktion junger Menschen, die Öffentlichkeit für deren Perspektiven herstellen, die Wertschätzung für ihre Arbeit vermitteln, die die Vernetzung fördern, die auch Diskursräume schaffen für die Themen, die in diesen Medien verhandelt werden. Die Kinderjury beim Goldenen Spatz wäre aber auch noch ein anderes Beispiel dafür oder auch die BJF-Jugendjury, die Kinder und Jugendliche als Expertinnen für Kinder- und Jugendfilme mit einbeziehen. Also auch ein ganz elementarer Bestandteil von Filmbildung. Und darum geht es mir im Kern. Filmbildung ist ein integraler Bestandteil eben von Filmkultur für Kinder. Die endet eben nicht im Kino, sondern beginnt bestenfalls dort und führt sich dann aber noch über viele weitere Instanzen fort. Jetzt haben wir schon viel über tragfähige Strukturen gesprochen. Deswegen möchte ich am Ende auch noch ganz kurz einmal darauf eingehen, dass diese Strukturen akut schon auch ein bisschen gefährdet sind. Wir als KJF sind ein sehr traditionsreiches Haus, könnte man sagen. Wir sind 1977 gegründet worden, stehen also im kommenden Jahr vor dem 50-jährigen Jubiläum, schauen auf 50 aktive und ich möchte doch auch sagen, durchaus erfolgreiche Jahre kultureller Medienbildung zurück. Das ist schon ein Grund zum Feiern, aber offen gestanden ist uns im Haus und auch vielen anderen Akteuren in diesem Feld gerade nicht unbedingt so sehr nach Feiern zumute, weil die strukturellen Grundlagen unserer Arbeit halt eben schon gerade ein bisschen bröckeln. Im Koalitionsvertrag, das werden Sie wissen, ist die Aufstockung und Dynamisierung des KJP eigentlich fest verankert. Die Bundesregierung wäre also eigentlich aufgefordert, die zentralen Infrastrukturen der Kinder- und Jugendhilfe an dieser Stelle verlässlich und bedarfsgerecht zu finanzieren. Stattdessen haben wir es in unserem Arbeitsfeld zurzeit aber nicht nur mit ausbleibender Aufstockung bei gleichzeitig steigenden Kosten zu tun, sondern müssen eben ganz akut auch noch umfassende Kürzungen befürchten. Und das macht unsere Arbeit natürlich ungleich schwieriger. Deswegen möchte ich vor diesem Hintergrund noch mal eindringlich betonen, es ist wirklich wichtig, die Chancen und Potenziale von Filmbildung im Kontext dieses Themas heute zu verinnerlichen und die entsprechenden Strukturen wirklich auch nachhaltig abzusichern. Als einen Impuls, den ich an dieser Stelle schon mal für unser jetzt folgendes Gespräch mit reingeben möchte, dann vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Viele von den Strukturen, über die wir heute jetzt schon gesprochen haben, sind im Fahrwasser des Internationalen Jahr des Kindes entstanden, das 1979 von der UNO-Generalversammlung ausgerufen wurde. Ich denke, ich spreche dafür uns alle drei, wenn ich sage, dass es heute wahrscheinlich noch mal einen vergleichbaren Impuls bräuchte oder dass er zumindest sehr gut täte, um die Perspektive der jungen Generation wieder stärker auf die politische Agenda zu setzen. Und vielleicht gelingt es uns ja, uns mit diesem Ziel heute darüber auszutauschen. Bis hierher erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank an Sie drei und auch vielen Dank, dass Sie die Moderation gleich selber übernommen haben. Das macht meinen Job noch einfacher. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise und auch vielen Dank für das, was Sie jetzt schon an Gesprächsanregungen mitgegeben haben. Wir haben, ich will das jetzt ausdrücklich sagen, wir haben hier sehr auch emotional schwierige Themen gehabt. Und ich glaube, es war auch das Ziel, heute auch mal ein Thema zu haben, das total wichtig ist. Ich will das jetzt überhaupt nicht abqualifizieren. Aber wo wir auch mal, und deswegen bin ich Frau Albers dankbar, auch mal sehen, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auch mal mit schönen Bildern was zu tun hat. Und das ist für die Mitglieder der Kinderkommission, die sich wirklich diese Legislatur schon logischerweise mit vier schwierigen Themen beschäftigt haben, glaube ich, auch mal wohltuend. Nichtsdestotrotz ist es ein Thema, hat man, Sie haben es angesprochen, wo es Diskussionsbedarf gibt, wo es auch Strukturen gibt, über die wir reden müssen. Ich bin erst mal dankbar, dass es gelungen ist, im letzten Haushalt zum Beispiel den Goldenen Spatz zu stärken. Und ich kann Ihnen auch versichern und hoffe da auch auf Unterstützung der Kollegen, dass Frau Albers, Sie davon ausgehen können, dass zumindest ich mich im Kulturausschuss auch dafür einsetzen werde, dass bei der Filmförderung beziehungsweise jetzt bei den Investitionen, dass der Kinderfilm berücksichtigt wird. Allerdings sind das natürlich dicke Bretter, wie Sie wissen. Ich würde jetzt die Runde freigeben für Fragen, Anmerkungen der Kolleginnen und Kollegen. Wer möchte beginnen? Nicht alle auf einmal. Frau Slavik, bitte.
Also ich bin jetzt normalerweise nicht immer die Erste, aber mein Büro hat mir eine tolle Vorbereitung für heute geschrieben. Und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal als Erste. Schön, dass Sie alle hier sind. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, dass wir uns so was kulturell Starkem wie dem Kinderfilm widmen. Und auch mal ein anderes Thema als das, was wir die letzten Wochen so hatten, aber ein nicht weniger wichtiges Thema. Film ist ja für viele Kinder und ja auch Jugendliche so das Tor in die große weite Welt, lädt zum Träumen ein und bildet auch ganz, ganz stark. Und ich habe drei Aspekte, die ich sehr interessant fände, wenn Sie dazu was sagen könnten. Einmal eben der Aspekt Diversität. Welche Rolle nimmt das für Sie in Ihrer Arbeit ein? In Deutschland ist es ja so, dass die Gesellschaft auch immer vielfältiger geworden ist über die letzten Jahrzehnte. Das ist durchaus auch manchmal mit Herausforderungen verbunden, dass hier alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit auch lernen, gut miteinander klarzukommen und gut miteinander zu leben. Es geht um den Zusammenhalt, um Antidiskriminierung, um Integration, um Inklusion. Und das sind natürlich wichtige Dinge, von denen wir uns als Erwachsene auch wünschen, dass möglichst früh Kinder da schon Zugang zu finden und vielleicht auch Werkzeuge, ja, wie das so zu bewerkstelligen ist. Welche Rolle spielt das für Sie in Ihrer Arbeit? Dann hatten wir ganz viele Sitzungen, wo es um mentale Gesundheit hier ging von Kindern und Jugendlichen. Wir leben gerade in einer Welt, die von multiplen Krisen gebeutelt ist, was die internationale Sicherheitslage angeht, den Zustand der Umwelt, aber auch viele, viele andere Punkte. Welche Rolle spielt der Kinderfilm, um Kindern auch Resilienz beizubringen in dieser Welt, die mit vielen Herausforderungen verbunden ist. Wie kann der Kinderfilm Kinder auch stärken in ihrer mentalen Gesundheit? Und dann hätte ich noch einen dritten Aspekt, den ich gerne ansprechen würde, das Thema Jugendschutz. Aber eben, ich fand das spannend und auch einen wichtigen Hinweis von Herrn Hartmann, dass wir natürlich nicht nur über Jugendschutz debattieren sollten, sondern es geht auch immer um Teilhabe, ganz selbstverständlich. Aber wir haben uns jetzt viel beschäftigt in den letzten Wochen mit den sozialen Medien und das Kinder und Jugendliche ja nicht nur konfrontiert sind eben mit dem sozusagen klassischen Film- und Fernsehangebot, sondern auch immer mehr Bewegtbild natürlich über die sozialen Medien an sie herangetreten wird. Auch wenn ja eigentlich es sozusagen Altersgrenzen gibt, die bereits definiert sind für viele Plattformen, aber oft wird das ja doch umgangen. Wie sehen Sie möglicherweise auch ein Ansatz beim Thema freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, müsste man da vielleicht auch mal Reformen einleiten, um darauf einzugehen, dass mittlerweile ja auch eben viel Bewegtbild nicht nur übers klassische, über den klassischen Film oder übers Fernsehen kommt, sondern auch sozusagen über die neuen Medien. Da würde mich Ihr Blickwinkel auch interessieren. Danke.
Sie haben das gerade schon so super selber gemacht. Ich würde Ihnen deswegen das jetzt einfach selber auch wieder überlassen, wer antworten mag. Bitte.
Also ja, das ist ja ein sehr umfängliches Paket. Also Zugang, also Diversität, Vielfalt. Da kann Elli sicherlich auch noch was zu sagen aus Festivalsicht. Jetzt gerade im Bereich Entwicklung, Akademie für Kindermedien oder besonderer Kinderfilm oder auch die Ausschnitte, die wir gesehen haben. Also wir sind auf dem Wege, dass das Kinderfilmangebot auch diverser wird. Auch das ist eine Wegstrecke gewesen, weil man schon auch merkt, wie ist die Filmwirtschaft denn aufgebaut, welche Menschen sind da drin, wer geht auf Filmhochschulen und so weiter. Da haben wir auch noch Wegstrecke vor uns. Was aber sehr schön ist, also jetzt hier haben wir auch gesehen, Beispiel Sieger sein war ein besonderer Kinderfilm, hat letztes Jahr einen deutschen Filmpreis gewonnen und war halt, dort stand im Mittelpunkt oder steht im Mittelpunkt ein Mädchen, das aus Syrien nach Berlin gekommen ist. Und da war sehr interessant zu sehen, bei der Premiere, bei der Berlinale, was in diesem Kino los gewesen ist, weil es waren viele Kinder mit Migrationshintergrund dort, wo dann einfach von der Stimmung her, also wo man merkt, wie wichtig Repräsentanz ist. Sie haben sich selber auf der Leinwand gesehen und zwar nicht als Opfer, sondern als selbstbestimmte, starke Figuren. Weil das ist nach wie vor auch ein Problem, dass halt seien es queere Personen, seien es Geflüchtete, sie werden nur über dieses eine Merkmal definiert, aber nicht als komplette Menschen gesehen. Es ist auch in der Entwicklung von Stoffen manchmal schwierig, dass dann halt, wenn es um ein transidentes Kind geht, dass dann der ganze Film oder die ganze Erzählung nur darum geht. Aber diese Person definiert sich ja nicht über seine Transidentität. Und jetzt ist tatsächlich aktuell auch ein Stoff in der Produktionsvorbereitung, in dem eine der Hauptfiguren ein transidentes Mädchen ist, was aber überhaupt kein Thema im Film ist, sondern es läuft einfach mit. Also diese Bemühungen oder daran zu arbeiten, noch stärker auch die Wirklichkeit da draußen in Kinderfilmen abzubilden und nicht immer nur den klassischen Mittelstand zu haben. Da gibt es Bewegungen in die Richtung, aber es ist halt ein Teil des Weges, um halt auch wirklich die Vielseitigkeit unseres Zusammenlebens auch auf der Leinwand wiederzusehen, weil Kinder halt Rollenvorbilder brauchen. Und da sind wir halt schon bei der Frage, Umgang zu Krisen oder auch Resilienz. Also gut gemachte Kinderfilme, die halt starke Figuren zeigen, die sich Fragen stellen, die Probleme angehen, die stärken das Publikum. Weil Kinder natürlich nach Orientierung suchen. Sie suchen nach, okay, das ist jetzt eine Figur, die ist in einer ähnlichen Situation wie ich. Was macht die da jetzt? Wie geht sie damit um? Und auch diese ganz klassischen Themen wie Freundschaft, Familienleben und Ähnliches. Also da kann man schon sagen, dass gut gemachte Kinderfilme da auch wirklich Kindern sehr helfen, mit ihrer eigenen Situation also zu reflektieren und damit umzugehen. Wir hatten im Vorgespräch dieses schöne Bild gehabt. Also Kinderfilme sind sowohl Spiegel als auch Fenster. Also sie können sich selbst sehen, aber sie eröffnen auch Blick in eine andere Welt. Also etwa wie der Dokumentarfilm Zirkuskind, der halt einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen dieser Zirkusfamilie bietet. Also einfach einen Blick zu werfen, was gibt es für verschiedene Lebensentwürfe, wie können Menschen zusammenleben, wie gibt es verschiedene Familienkonstellationen. Und Jugendschutz, gut, also gerade die FSK, die ist ja nun für den Spielfilmbereich zuständig und prüft auch Serien. Das ist ja eine Bund-Länder-Vereinbarung, die das Ganze unglaublich kompliziert macht. Also ich bin auch Jugendschutz-Sachverständige bei der FSK. Und wir merken halt immer wieder, dass das Kino der am stärksten reglementierteste Raum ist. Also da macht sich ein Kinobetreiber strafbar, wenn er halt eine zu junge Person in den Film lässt. Zu Hause gilt das Elternrecht und die Kinder können gucken, was sie wollen. Also da hat man eine Schieflage, die sehr, sehr schwierig ist, aber da macht man halt noch ein ganz anderes Thema auf. Vielleicht hier an dieser Stelle nur, dass aus unserer Sicht tatsächlich dieses System ab 0, ab 6, ab 12, 16, 18, dass man das wirklich überdenken müsste, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Aber da sind wir schon sehr lange dran und es ist einfach unglaublich schwierig, weil da so viel dranhängt. Und vielleicht noch dazu, also Bewegtbild prägt unseren Alltag. Und daher ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, tatsächlich auf Filmdramaturgie und klassische Filmbildung zu gehen, weil das ist der Nukleus. Das ist die Grammatik für das Lesen von Bildern. Also man redet heutzutage immer gern von den Future Skills und das Entschlüsseln von Bildern gehört definitiv mit dazu. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig.
Ja, wenn es für dich okay ist. Ja, ich würde da vielleicht aus unserer Festivalerfahrung ein bisschen auch auf die unterschiedlichen Punkte eingehen wollen. Es ist ja so, dass Kindheit sehr vielfältig ist. Keine Gesellschaftsschicht ist so vielfältig wie die Kindergesellschaft, die wir haben. Und es ist, glaube ich, egal in welchem Alter man sich befindet und in welcher Gesellschaft man sich selbst verortet, ist es wichtig, dass man sich selbst sieht, repräsentiert. Und da nicht nur auf die, wie Margret schon meinte, die offensichtlichen oder nicht offensichtlichen Merkmale, sondern auf alle Lebensbedingungen, die uns ausmachen. Und ein guter Kinderfilm sowie ein guter Film für Erwachsene muss also Anknüpfungspunkte bieten. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir Filme auswählen für unser Festival, dass wir die Lebensrealität von Kindern darstellen, in all ihren Facetten. Und es ist, wie Margret gesagt hat, schon so, dass wir im aktuellen Kinderfilm noch nicht eine Darstellung der vielen unterschiedlichen Lebensrealitäten von Kindern haben. Aber wir nehmen dann kuratorisch wieder eine besondere Rolle ein und nehmen die Filme, die das darstellen, erheben sie hoch. Und da ist es auch wichtig, dass man Unterstützung bekommt, dass die unterschiedlichen Plattformen, für die wir stehen, diese Sichtbarkeit auch bekommen, weil es gibt diese Filme und es muss auch sozusagen ermöglicht werden, dass diese Filme und diese Medienangebote, die sich diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten verschreiben, auch eine künstlerische Wertschätzung bekommen für die Arbeit, die sie machen. Weil nur dann hat man auch die Möglichkeit, sich selbst repräsentiert zu sehen. Und das ist einfach eine kuratorische Frage, die ein Festival relativ einfach lösen kann, die aber auch ein Kino oder ein Fernsehsender oder sowas lösen kann, sich nämlich einfach fragen, wird das, was wir darstellen, eigentlich der Lebensrealität von Kindern gerecht. Und so ist es, glaube ich, immer ein Verhandeln von dem, was es aktuell auf dem Markt gibt. Die Frage nach, was wollen wir darstellen, wie sehr beschäftigen wir uns mit der vielfältigen Kindheit, die es da gibt und versuchen, ein breitmögliches Angebot einfach für Kinder zu machen. Ich finde die Frage der mentalen Gesundheit im Kinderfilm, oder ich erweitere das mal, weil wir sind nicht nur ein Kinderfilmfestival, wir sind ein Festival für audiovisuelle Kindermedien. Also für alle Medien im audiovisuellen Bereich ist natürlich die Frage der Resilienz eine ganz große und wichtige. Ein guter Kinderfilm oder ein guter Film, egal, jedes Medienangebot, hat die Möglichkeit, uns auch emotional zu bilden. Und wenn ich über Film und Filmerfahrung nachdenke, komme ich immer wieder zum Forumtheater. Ich habe als Jugendliche viel Theater gespielt und auch Forumtheater. Und beim Forumtheater erlebt man ja stellvertretend eine Situation, um daraus zu lernen. Und ein guter Film kann uns innerhalb von 90 Minuten diese Situation nachempfinden lassen, dass wir selber emotional daraus was lernen können. Und das verankert sich in uns. Also die Synapsen verschieben sich in unserem Kopf und wir haben eine emotionale Bildung dadurch. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir über Medien reden, die Verantwortung, die ein Medium hat, neue Synapsen zu binden und emotionale Bildung quasi zu leisten, dass wir diese Verantwortung sehr ernst nehmen. Und es gibt, ich finde da zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, sind die Checker-Tobi-Filme, der mit einem ernsthaften, auch manchmal einem sehr traurigen Blick auf unsere Welt versucht, die unterschiedlichen Umweltthemen dieser Welt zu erklären, aber immer gestärkt aus dem Film rausgeht, ohne dabei naiv zu sein oder etwas zu verniedlichen, sondern immer das Schöne in der Komplexität zu zeigen. Und ich glaube, da fängt Resilienz auch an, dass wir danach streben können, das Schöne im Komplexen zu finden. Und da muss man dann, glaube ich, nach den Perlen suchen. Das Tolle bei so einem Checker-Tobi-Film, der erreicht ein Millionenpublikum und da ist auch wieder die Verantwortung ganz groß und mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und die, wenn wir sie gut machen, wird auch sehr genutzt. Ich wollte noch kurz ein Thema zu diesem Thema soziale Medien einen Punkt sagen. Ich bin selbst nicht so im FSK-Thema drin, das muss dann Margret beantworten. Ich finde, wenn wir über soziale Medien oder allgemein digitale Medien sprechen, muss man auch manchmal sich also zwei Sachen unterscheiden. Und zwar das eine ist das Format und das andere ist das Medium. Ein soziales Netzwerk ist per se erstmal eine Technologie, wo Algorithmen drin sind. Und die Frage ist, wie kriegen wir gute Inhalte auf die Plattform? Jetzt gibt es Diskussionen über Social-Media-Verbot oder quasi erst ab einem gewissen Alter. Aber unabhängig davon ist es sehr wichtig, dass wir die guten Geschichten, die guten Inhalte so sichtbar machen, dass sie gegen die, wenn wir es so nennen wollen, schlechten Inhalte anhalten können. Und es gibt diese guten Inhalte. Es gibt sie im Games-Bereich, es gibt sie in den sozialen Netzwerken, es gibt von den öffentlich-rechtlichen, von den privaten Fernsehsendern sehr, sehr gute Formate auf YouTube, auf den Playern und sowas, die durchaus sehr gute Bildungsarbeit machen, die Nachrichtenformate für Kinder machen, die qualitativ hochwertigen Journalismus haben. Es gibt wunderbare Lern-Apps, die nicht nur didaktisch sind, sondern auch Spaß machen. Und mein Ansinnen ist ein bisschen, dass wir die Diskussion mehr zu den guten Inhalten verschieben müssen und weg von der Technologie, weil von den guten Inhalten bekommen wir emotionale Bildung, bekommen wir Repräsentation und bekommen eventuell auch Resilienz. Vielleicht zu viel erstmal.
So, dann schließe ich mich jetzt auch noch an, diese drei großen Themenkomplexe einmal zu beleuchten. Ich versuche, mich mal knapp zu halten, aber ein paar Punkte sind mir auch noch mal wichtig. Um bei dem Punkt Diversität vielleicht noch mal einmal anzufangen. Um den Soziologen Aladin El-Mafalani zu zitieren, der von superdiversen Kindheiten spricht, ist ihm vielleicht auch ein Begriff. Das bildet sich im Kinderfilm, das hast du schon gesagt, immer besser ab. Also Kinderfilm wird da durchaus auch vielfältiger. Wir hatten es früher viel mehr mit Klischees im Kinderfilm zu tun, das nimmt Gott sei Dank ab. Aber da ist trotzdem noch ein Weg zu machen. Ne? Und wenn wir da über die Strukturen widersprechen, wenn ich zum Beispiel in die Ausbildungslandschaft schaue, in die Filmhochschulen, wo das Thema Kinderfilm überhaupt gar keine Rolle spielt, da gibt es keine Strukturen, um Menschen, die im produzierenden Gewerbe irgendwann mal tätig werden wollen, auch darin zu befähigen, wie mache ich denn gute Kinderfilme. Da leistet der Förderverein Deutscher Kinderfilm mit der Akademie für Kindermedien beispielsweise, schließt da wirklich eine Lücke, weil das ist bundesweit eigentlich nach wie vor die einzige Institution, die eben genau das versucht, um damit auch letztendlich sicherzustellen, dass wir diesen Aspekt der Diversität im Kinderfilm auch noch besser gerecht werden, als wir es schon tun. Und ich kann für unser Haus gesprochen auch noch mal sagen, ne, ich habe eben gesagt, wir machen viel filmpublizistische Arbeit, also wir versuchen eben genau auch diese Rosinen aus dem Bestand, der da ist, schon herauszupicken, veröffentlichen regelmäßig Dossiers zu spezifischen Themen. Wir haben Dossiers gemacht zu Migration im Film, wir haben Dossiers gemacht zu Gender und Lieben im Film. Aktuell haben wir ein Dossier gemacht zum Thema Religion im Kinderfilm, also immer mit spezifischem Blick auf Kinder- und Jugendfilme, um Menschen, die nach diesen Filmen suchen, auch tatsächlich Angebote machen zu können, dass sie sie dann auch finden können. Also da gibt es durchaus schon auch was und ich kann auch ganz grundsätzlich sagen, ich glaube auch für uns alle drei, das ist uns ein total wichtiges Anliegen, dass Gott sei Dank auch im Kinderfilm immer mehr verhandelt wird. Ich mache kurz einen Sprung zum Jugendschutz, bevor ich dann gleich auch nochmal auf das Thema mentale Gesundheit komme. Sie haben die FSK angesprochen. Da fühle ich mich auch mal direkt ein bisschen adressiert. Mit der Kinderfilmwelt, ich habe es eben einmal auch ganz kurz erwähnt, sprechen wir konkrete Altersempfehlungen für Kinderfilme aus. Ja? Und wir stellen in unserer Arbeit immer wieder fest, dass von Eltern, Erwachsenen, ich sage mal etwas vorsichtig, die es eigentlich besser wissen müssten, FSK-Angaben immer wieder als Altersempfehlungen fehlinterpretiert werden. Ja, Sie werden das wissen, FSK-Angaben sind aber keine Altersempfehlungen, sondern sie sind im Grunde genommen die Umsetzung des Jugendmedienschutzes in so flankierende Ränder. Aber eine Empfehlung steckt dahinter gar nicht, zumal da ja ganze Altersspannen benannt sind. Deswegen ist es so wichtig, halt wirklich konkrete Empfehlungen auszusprechen, für welche Altersgruppe sind denn welche Inhalte geeignet. Das machen wir beim Film schon, das könnte man sicherlich auch auf andere Medienformate übertragen. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, all das, was in den sozialen Medien passiert, auf den Bereich Kinderfilm zu übertragen, weil das sind schon zwei sehr unterschiedliche Medienformate und da sind auch sehr unterschiedliche Inhalte dabei. Ganz grundsätzlich würde ich aber auch für unser Haus gesprochen sagen und auch für mich ganz persönlich, dass ich diese Verbotsdebatten gerade aus medienpädagogischer Perspektive schon schwierig finde. Das wird Sie auch nicht überraschen. Das sagt quasi mein ganzer Berufsstand. Es geht eher darum, junge Menschen im Umgang damit zu befähigen, weil Verbote einfach nicht dazu führen werden, dass junge Menschen den Umgang damit erlernen. Und genau das ist aber nun mal einfach wichtig. Genauso wie es auch wichtig ist, die Anbieter in die Verantwortung zu nehmen. Also man kann ja beides tun und ist auch, glaube ich, gut beraten, damit beides zu tun. Und zum Thema mentale Gesundheit würde ich dann auch noch mal gerne was sagen. Sie haben danach gefragt, wie gelingt es denn, Kinder zu stärken? Also zum einen natürlich auch durch entsprechende Filme, die entsprechende Geschichten erzählen, in denen ich mich in meiner Lebenswelt und auch mit meinen eigenen Problemen als Kind so wiederfinde. Das baut mir aber auch eine schöne Brücke noch mal zu diesen Medienwettbewerben, die ich eben angesprochen habe. Also ne, da sind wir im Bereich der praktischen Medienarbeit. Kinder, die Filme schauen, fühlen sich häufig auch dazu motiviert, irgendwann selber Filme zu machen. Und das ist ja auch aus medienpädagogischer Perspektive absolut gewollt, also ein konstruktiver, kreativer, auch kritischer Umgang mit Medien. Und unsere Medienwettbewerbe bieten Plattformen dafür, um das sichtbar zu machen. Und wenn Sie einmal bei einer der Veranstaltungen dabei gewesen sind, wenn wir ein Filmfestival machen, wo Kinder und Jugendliche selber ihre Filme im Kino sehen, auf der Bühne stehen, was darüber erzählen, Preise dafür verliehen bekommen, die wachsen wirklich auf der Bühne um einige Zentimeter und gehen da wirklich gestärkt heraus. Wir nennen das immer so biografische Meilensteine, die man damit so schafft. Und wir machen das ja schon seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, wir sprechen auch häufiger mit Menschen, die vor 20 Jahren oder so vielleicht mal in diesem Wettbewerb teilgenommen haben und gerade so in der Retrospektive noch mal sagen, was das für sie wirklich für ein Gamechanger war, so eine Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Und das ist eben auch ein Teil von Filmbildung, der jetzt nicht originär was mit Kinderfilmen zu tun hat, der aber irgendwie schon auch damit dranhängt und damit verknüpft ist. Also insofern würde ich sagen, alle diese Themen, die Sie benannt haben, sind uns auch wichtig und finden sich in diesen Strukturen auch wieder. Ja.
Dankeschön. Bitteschön.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Berichte. Genau, ich bin eigentlich Sozialarbeiterin, habe lange auch in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und habe auch in dem Zuge viele Kinder betreut, die eben nicht an Teilhabeprozessen beteiligt sein konnten und daher auch aufgrund ihrer sozialen Herkunft Ausgrenzung erfahren haben. Und mir sind gerade so ein paar Fragen eingefallen, während Sie ein bisschen geschildert haben, welche konkreten Projekte es beispielsweise für Kinder gibt in Armutslagen oder und inwiefern das Zentrum beispielsweise gezielt Kinder aus einkommensschwachen Familien erreicht und auch welche Hürden Sie dabei sehen für arme Kinder beim Zugang zu Filmbildung. Das würde mich noch interessieren. Danke.
Wenn Sie mich so direkt ansprechen, Sie meinen das Kinder- und Jugendfilmzentrum, wenn Sie von Zentrum sprechen, ne? Genau, dann gehe ich da gerne erstmal drauf ein. Also man muss vielleicht nochmal klarstellen, wir sind ein Bundeszentrum. Wir sind jetzt nicht so sehr in der ganz praktischen, medienpraktischen Arbeit vor Ort involviert. Gleichwohl war das aber auch lange Zeit ein Teil meines beruflichen Schaffens. Insofern kenne ich mich damit auch ganz gut aus. Und wir sind quasi so ein bisschen in der Rolle, diese Medienzentren, die eher dann vor Ort arbeiten, auch ein Stück weit zu vernetzen und auch mit zu qualifizieren in dem, was sie tun. Und diese Medienzentren vor Ort leisten, so gut es möglich ist, sage ich mal, vor Ort eben auch genau diese Arbeit, von der Sie sprechen. Ne? Also entweder sind es selbst Jugendzentren oder Sie gehen dann in Jugendzentren und versuchen Kinder und Jugendlichen aller Schichten dort auch zu erreichen und in die medienpädagogische Projektarbeit quasi zu involvieren. Ich stimme Ihnen da schon zu. Es gibt da immer noch Lücken, sage ich mal. Man erreicht Kinder und Jugendliche nicht in der ganzen Breite. Man kann sie auch nur dort erreichen, wo sie sind und nicht alle von denen nehmen überhaupt diese Angebote in Jugendzentren und so wahr. Ich würde aber schon auch sagen, da schließt sich dann ein bisschen der Kreis zu meinem Eingangsstatement, da sind wir auch wieder bei einem strukturellen Problem, weil diese Jugendzentren arbeiten auch oft sehr in sehr prekären finanziellen und wirtschaftlichen Situationen und versuchen das Beste zu machen, was sie machen können, könnten aber sicherlich mit ihrer Arbeit noch mal sehr, sehr viel mehr erreichen. Nichtsdestotrotz, wenn ich nochmal auf unsere Wettbewerbe zu sprechen komme, wir haben versucht, weil wir das da vor Jahren, sage ich mal, noch viel mehr als heute auch feststellen konnten, dass es eine sehr spezifische Klientel war, die wir mit diesen Wettbewerben erreichen, dass da also bestimmte soziale Schichten oder Bildungsschichten auch einfach gar nicht repräsentiert waren. Das ändert sich. Und da merkt man wirklich, dass da irgendwie ein breiteres Zielpublikum erreicht wird. Das hat wiederum auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass vor Ort eben mit dieser Arbeit auch eine breitere Schicht erreicht wird. Also ich würde sagen, man kann positive Signale da entdecken, aber da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, definitiv.
Frau Albers, Sie hatten vorhin angesprochen, wie wichtig es auch aus Ihrer Sicht ist, dass die Förderung des Staates auch den Kinderfilm stärker berücksichtigt. Vielleicht könnten Sie erst noch mal erläutern, was macht denn erstmal den deutschen Kinderfilm besonders, auch im internationalen Vergleich? Also kann man überhaupt von sowas wie einem deutschen Kinderfilm sprechen? Gibt es da irgendwelche Spezifika? Und dann zum anderen, was unterscheidet eigentlich den Kinderfilm vielleicht auch ästhetisch oder inhaltlich von anderen Filmbranchen, Dokumentarfilmen oder was es da nicht alles gibt? Also gibt, weil Sie auch vorhin gesagt haben, es braucht eine spezielle Ausbildung. Warum braucht es das? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern, weil das ist ja dann auch die Herleitung dafür, dass man sagt, warum sollte man das speziell fördern? Sie haben jetzt die kommerziellen Aspekte angesprochen. Jetzt könnte man ja einfach sagen, läuft ja kommerziell ganz gut, warum soll man es denn dann fördern? Also vielleicht könnten Sie das nochmal, die anderen beiden gerne auch ergänzend, herleiten, was macht den deutschen Kinderfilm aus? Was ist der Unterschied zu anderen Filmgenres und woraus begründet sich dann die besondere Förderwürdigkeit?
Kinderfilm hat schon mal die Besonderheit, dass es kein Genre ist, sondern man hat ja auch nicht den Rentnerfilm. Das wäre ja so das Äquivalent dazu. Und das macht die Sache eben kompliziert, weil Kinderfilme heißt, eigentlich alle Sparten fürs junge Publikum zu entwickeln. Das heißt also vom Dokumentarfilm über einen Arthouse-Film generell bis hin zu den Blockbustern à la Schule der magischen Tiere und Co. Das heißt also die Vielfalt, die Filmkunst bieten kann, für das junge Publikum bereitzustellen im Sinne von Teilhabe und unserer Verantwortung gegenüber dieser Generation, die eben nicht selbst in Gremien sitzen. Es ist sehr interessant, das auch mal historisch aufzudröseln, weil wir hatten ja schon kurz gesprochen über das internationale Jahr des Kindes, 79. Der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern, es gab ja den neuen deutschen Film in den 70er Jahren und da gab es auch den neuen deutschen Kinderfilm. Und da wurde ja die Förderung gerade richtig ausgebaut. Das war damals noch beim Innenministerium angesiedelt. Man hat sich dann so überlegt, naja, also wenn das gute Stoffe für Kinder sind, die werden sich in der Förderung schon durchsetzen. Das ist aber nicht passiert. Weil wir da eben auch an dieses grundsätzliche Problem kommen, was Sie ja in Ihren Fachgesprächen auch zu anderen Bereichen immer wieder umtreibt, dass am Ende des Tages immer alles andere wichtiger ist als die Belange der Kinder. Die sind immer am kürzeren Hebel. Und wenn es dann auch um die Verteilung von Ressourcen in der Förderung geht, wurde sehr evident, dass Filme eingereicht wurden, aber nicht gefördert. Und da ist man tatsächlich damals in der alten Bundesrepublik im Innenministerium auf die Idee gekommen, einen extra Fonds für Kinderfilm aufzusetzen, eine spezifische Kinderfilmförderung. Und die gibt es seit 1979. Und es gab auch Bestrebungen, dass sogar als die ganzen Länderförderungen dann also wesentlich später ins Leben gerufen wurden, das dort auch zu installieren, weil Kinder eben eine sehr spezifische Zielgruppe sind. Es sind keine kleinen Erwachsenen, die haben eigene Bedürfnisse und auch also in der Ausbildung. Wenn ich einen Kinderfilm mache und habe Kinderdarsteller, das sind alles Laien, das sind keine ausgebildeten Schauspieler. Das heißt, auch in der Produktion müssen die Kreativen entsprechend geschult werden, weil nur Kinder gut spielen können, wenn sie in einer guten Arbeitsatmosphäre sind. Genauso ist es auch in der Rezeption. Was uns vielleicht als Erwachsene manchmal banal erscheint, ist für Kinder sehr wichtig. Wir haben einfach einen anderen Blick auf Welt und müssen dann auch ein bisschen mal von uns zur Seite gehen. Also nicht zu sagen, was uns gefällt und wir wichtig finden, sondern was ist für diese jungen Menschen wichtig. Und vor dem Hintergrund ist es absolut wichtig, eine spezifische Kinderfilmförderung zu haben, In der kulturellen Filmförderung sollte sie ja abgeschafft werden, aber es ist glücklicherweise ja gelungen, dass es die weiterhin gibt, angesiedelt bei der FFA mit einem eigenen Gremium, mit eigener Expertise, damit der Kinderfilm nicht durch den Rost fällt. Weil das würde passieren, wenn es darum geht, die Ressourcen zu verteilen. Da sind die Erwachsenen einfach schneller, stärker und besser repräsentiert. Das ist der Grund. International gesehen muss man sagen, dass vor einigen Jahren die FFA, also die Filmförderungsanstalt, erhebt das, glaube ich, nicht mehr regelmäßig. Aber man kann gut sehen, dass gerade Animationsfilme, die unter deutscher Federführung entstehen, sich international sehr gut verkaufen. Und ein Film vor einigen Jahren, Mission Ulja Funk, war der kulturell erfolgreichste deutsche Film im Ausland. Der hat am meisten Preise gewonnen. Also es ist auch noch ein gutes Aushängeschild.
Ich glaube ja, ganz kurz, weil Sie eben fragten, was macht den deutschen Kinderfilm aus? Ich wage mal den Sprung zurück in die 50er Jahre und sage mal, da war der Kinderfilm der Märchenfilm. Und da weiß man vielleicht, was den Kinderfilm nicht ausmachen sollte. Ja? Und von damals bis heute war ein langer Weg. Es geht heute, haben wir jetzt mehrfach schon darüber gesprochen, vor allen Dingen eben darum, Lebenswelten von Kindern abzubilden, in denen sie sich auch befinden. Und das ist in dem Sinne vielleicht nicht spezifisch deutsch. Das ist genauso, könnte man sagen, spezifisch amerikanisch oder spezifisch französisch oder so. Also ne, in den Filmen sollten auch die Lebenswelten vorzufinden sein, die den Kindern vertraut sind und denen sie in denen sie sich wiederfinden. Und zu der Ausbildung wollte ich vielleicht nur noch mal einen ganz spezifischen Punkt auch herausheben, weil Sie danach fragten. Also vieles hat Margret Albers schon gesagt, die Arbeit mit Kindern am Set und so. Die Themensetzung ist aber noch mal so ein Punkt, auf den ich noch mal spezifisch eingehen möchte. Sie werden einige Kinderfilme bestimmt kennen. Mit die bekanntesten in den letzten Jahren waren sowas wie Die Schule der magischen Tiere oder Pumuckl, wir haben schon darüber gesprochen. Häufig Filme, die halt eben auf berühmten, bekannten Buchvorlagen basieren. Was es aber noch vergleichsweise wenig gibt, sind halt eben Kinderfilme, die auf originären Stoffen quasi entstehen, basieren und neu entwickelt werden, quasi wirklich für das Kino. Und da sind wir bei der Initiative der besondere Kinderfilm, die vom Förderverein halt eben auch umgesetzt wurde, schon vor vielen Jahren. Margret, 16 Filme sind entstanden inzwischen.
Ja, bin ich,
ja, genau. Also wenn man sich einige dieser Filme anguckt, dann sieht man, was da möglich ist, wenn man eben anfängt, sich von diesen vertrauten Stoffen mal zu entfernen und wirklich originär für das junge Publikum zu denken. Da steckt ein Riesenpotenzial drin und das entsteht aber, da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht von alleine, sondern das muss halt eben auch hergeleitet werden und Menschen müssen darin befähigt werden, das umzusetzen. Genau, das vielleicht dazu.
Ja, dann mache ich die Runde voll und sage auch noch kurz was. Ich würde kurz einen Punkt sagen wollen zu dem Thema Ausbildung. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass es immer schwer ist, sich in die Perspektive von jemand anderem reinzuversetzen. Und wenn jetzt erwachsene Menschen versuchen wollen, sich in die Lebensrealität von Kindern hereinzuversetzen, das ist wahrscheinlich eine der größten Leistungen, die man vollbringen kann, weil nichts ist davon ferner entfernt, wie sich ein wenn eine 30-jährige Frau für ein 5-jähriges Kind sprechen will. Man hat so unterschiedliche Lebenserfahrungen, so komplex unterschiedliche Lebensrealitäten. Und das muss man einfach lernen. Und da steckt auch einfach ein Wissen dahinter. Wo ist ein Kind entwicklungspsychologisch? An welchem Moment in seinem Leben versteht ein Kind Sarkasmus, Humor, Ironie? Das sind Sachen, die in der Rezeptionserfahrung gelernt werden. Das sind aber auch entwicklungspsychologische Sachen. Und die muss man lernen, wenn man einen Film für Kinder schreiben will, damit man auch sein Publikum erreicht. Und das sind auch Fragen des künstlerischen Ausdrucks, weil auch künstlerische Erfahrungen und ästhetische Praxis ist etwas, was man sozusagen erst erlernen muss, die Kompetenz zu haben, ein Bild zu dekodieren. Und deswegen sind das natürlich Dinge, die man in der Ausbildung, in der Filmuni, auch nicht nur in der Filmuni, auch für Leute, die nicht den universitären Weg nehmen, einfach essentiell wichtig. Und es wird nicht unterrichtet. Kinderfilm findet nicht statt. Also es gibt, und das ist schön, das ein oder andere Filmseminar mal an einer Filmuniversität, aber es gibt keinen Studiengang für Kinderfilm, wo zum Beispiel über Arbeiten mit Kindern gesprochen wird, Schauspielarbeit mit Kindern, Regiearbeit mit Kindern, Tonabnahme mit Kindern, wo man über Intimität mit Kindern spricht. Ich meine hier keine Sexszenen, sondern wie inszeniere ich zum Beispiel den ersten Kuss? Wir kennen diese Kinderfilme, wo der erste Kuss ganz wichtig ist. Wie inszeniere ich das? Wie gehe ich da sensibel mit um? Und das findet einfach nicht statt. Und das ist was wirklich fundamental Wichtiges. Wir haben Menschen, die in der sozialen Arbeit arbeiten. Wir haben Menschen, die als Medienpädagogen arbeiten, die tagtäglich mit Kindern arbeiten. Und Leute, die Filme für Kinder machen, arbeiten sehr selten mit Kindern tatsächlich. Und da ist eine ganz wichtige Entscheidung. Und ich wollte auch noch über dieses Thema der deutsche Kinderfilm. Es ist schon so, dass wir international gesehen, zumindest für Europa, glaube ich, können wir sagen, eine besondere Stellung haben. Wir haben einen hohen Output an Kinderfilm. Und dafür werden wir auch vom Ausland sehr, sehr neidisch betrachtet manchmal. Nicht von allen Ländern. Frankreich, UK hat einen großen Output. Aber es gibt einige Länder in Europa, die sich wünschen würden, solche qualitativ hochwertigen Filme zu haben und vor allen Dingen auch so Initiativen zu haben, wie wir in Deutschland, die gerade anfangen, diese Initiativen zu denken oder in Form umzusetzen. Und wir haben da tatsächlich auch eine gewisse Vorbildfunktion innerhalb Europas, nicht was die Form des Kinderfilms angeht, sondern überhaupt die Strukturen, die wir haben. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir uns dem auch bewusst sind, was wir da für eine privilegierte Position innerhalb von Europa haben.
Herr Reichert, bitte.
Ja, auch von mir erstmal herzlichen Dank für die Ausführung. Und wir haben ja jetzt auch ein paar Aufträge mitbekommen, an denen wir sicherlich auch dranbleiben werden und dass der Vorsitzende der Kinderkommission gleichzeitig Mitglied im zuständigen Ausschuss ist, ist sicherlich auch von Vorteil in der Angelegenheit. Mit Blick auf Film und vor allem dann Kinobesuch stellt mich nochmal die Frage als jemand, der auch aus dem ländlichen Raum kommt, inwieweit wir tatsächlich alle Kinder auch gut erreichen. Also einmal mit der Frage ländlicher Raum, aber dann natürlich genauso damit verbunden die Frage finanzielle Ausstattung der Familien. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für viele Familien eine ziemlich große Herausforderung ist, mit zwei, drei Kindern ins Kino zu gehen und das finanziell zu wuppen. Gibt es da Zahlen zu vielleicht auch, wie da so die Erreichbarkeit ist? Das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, weil wenn wir Teilhabe ermöglichen wollen, dann muss das natürlich auch für alle gelten, egal wie die finanzielle Situation der Eltern ist und egal, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land.
Dazu muss man sagen, dass also das Kino tatsächlich primär ein urbanes Medium geworden ist. Also glücklicherweise ist das immer wieder befürchtete Kinosterben ausgeblieben. Also da kann man immer auch ganz gut die Zahlen bei der Filmförderungsanstalt verfolgen. Aber es stimmt schon, gibt natürlich Ortschaften, wo halt es kein Kino gibt und das nicht im Umkreis von 20, 25 Kilometern. Vielleicht zwei Dinge. Das eine ist erstmal so die Reichweite generell vom Kino, weil man sich natürlich manchmal auch die Frage stellen mag, naja, also es gibt so viel Bewegtbild for free im Smartphone und viele haben Streaming-Anbieter. Welche Rolle spielt das Kino überhaupt noch? Und es ist in der Tat so, ich habe mir die Zahlen mitgenommen von der Filmförderungsanstalt, also die traurige Nachricht ist, dass also von der Gesamtbevölkerung nur rund 30% überhaupt ins Kino gehen. Überhaupt erreicht werden. Wenn man dann aber in die jüngeren Alterskohorten geht, und das macht die FFA noch nicht so lange, sieht man aber, dass die Reichweiten bei den 6- bis 9-Jährigen und bei den 10- bis 14-Jährigen zwischen 69 und 77% liegen. Also das heißt, die Kinder sind die, die ins Kino gehen. Also es gehen halt zwei Drittel der Kinder gut, gehen mindestens einmal im Jahr ins Kino und auch in der Besuchsintensität, also das sind dann halt diese berühmt-berüchtigten 3,7 Kinobesuche pro Jahr, die halt dann in diesen Altersgruppen zu sehen sind. Also bei der Gesamtbevölkerung sind es halt 3,7% Besuchsintensität. Bei den jüngeren Altersgruppen liegen sie zwischen 3,2 und 3,4. Das sind ein bisschen unterdurchschnittlicher. Und man sieht halt auch, man kann das schön korrelieren, dass Familien mit Kindern häufiger ins Kino gehen, also Erwachsene, die Kinder haben, gehen häufiger ins Kino als Erwachsene, die keine Kinder haben. Also von daher ist Kino nach wie vor ein wichtiger Ort, aber eben nicht flächendeckend, gerade im ländlichen Raum. Da spielen natürlich dann Initiativen wie die Schulkinowoche auch eine Rolle, auch die Festivals, weil dort, es gibt viele regionale Festivals, die auch in Jugendzentren stattfinden und dann eben die BJF-Clubfilmothek für den nicht gewerblichen Bereich nutzen, die dann halt Film, also einen Rahmen schaffen, dass man Filme außerhalb des Kinos gut sehen kann. Und das eben auch niedrigschwellig, wo man dann nicht eben mit einer Familie und dann ist man 75 Euro los, sondern das eben dann, also inklusive Popcorn und Co., sondern dass man das niedrigschwelliger angehen kann. Also da ist halt der Kinobesuch auch auf unterschiedlichen Leveln ist es möglich. Und da gibt es halt viele Initiativen, die aber häufig eben auch doch sehr viel auf Ehrenamt setzen. Also da sind die Mittel immer sehr, sehr schmal und begrenzt.
Ich würde vielleicht kurz zum Thema Schulkinowochen noch was sagen wollen, weil die Schulkinowochen Thüringen-Sachsen-Anhalt sind ein Projekt unserer Stiftung. Die sind also auch bei uns angesiedelt. Ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Oder wissen Sie alle, was die Schulkinowochen sind? Die Schulkinowochen werden koordiniert von Vision Kino, also quasi der großen bundesweiten Filmbildungsinitiative, finanziert von BKM und FFA. Und es gibt in allen Bundesländern sogenannte Schulkinowochen. Das heißt, zu einer gewissen Zeit im Jahr können Schulklassen zu einem wirklich günstigen Preis in die Kinos gehen. Das ist so, dass sich die Kinos selber um die Angebote kümmern. Die sagen, also wir zeigen den und den Film und die Schulklassen buchen sich dort ein. Das variiert von den Preisen von Bundesland zu Bundesland. Wir sind jetzt bei unseren Schulkinowochen bei 4,50 Euro, was der Kino, wie der Kinobesuch eben kostet. Das ist jetzt kein bundesweiter Preis, sondern es kommt gibt es einfach unterschiedliche Varianten. Bei uns zum Beispiel in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es auch so, dass wir mit mobilen Kinoanbietern zusammenarbeiten, die dann auch zum Beispiel in Jugendzentren oder in Schulen tatsächlich auch die Filme zeigen. Das ist jetzt nicht der Standard. Die meisten sind in den großen Kinos. Aber das ist eben eine große bundesweite Aktion. Und was ich weiß von unserer Arbeit beim Festival, ist, dass oft ja auch in den Bildungshaushalten von Stadt und Land es Positionen gibt für kulturelle Angebote. Und da gibt es oft auch die Möglichkeit für Schulen, Gelder für Kinobesuche zu bekommen. Das ist natürlich mit einem hohen Aufwand verbunden, aber es ist grundsätzlich möglich, vor allen Dingen mit so vergünstigten Preisen. Vision Kino hat vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr in der Pressemitteilung verkündet, dass sie 2025 über 1 Million Kinder ins Kino gebracht haben durch diese verschiedenen Tätigkeiten, die sie eben machen in jedem Bundesland. Das ist eine beachtliche Zahl, finde, weil das ist natürlich, wenn wir bei 80 Millionen reden, haben sie fast jeden 80. ins Kino gebracht. Und das sind dann diese günstigen Angebote. Aber das ist, wie Margret schon gesagt hat, oft eher mit den urbanen Kinos verbunden. Es gibt da spannende Initiativen auf dem Land. Leider ist es so, dass man oft dann sagt, aber wir haben ja Vision Kino, wir haben ja die Schulkinowochen, damit ist ja die Filmbildung schon abgeschlossen. Die Kinder kommen vergünstigt ins Kino. Was ich aus Gesprächen mit KinobetreiberInnen auch weiß, ist, es gibt ja sehr schwierige Möglichkeiten und schlechte Möglichkeiten für Kinos, Förderung zu bekommen, um Filmbildungsangebote im Kino zu ermöglichen. Das heißt also, dass die KinobetreiberInnen zum Beispiel sich selber qualifizieren können, um Filmbildnerinnen zu werden, zu vergünstigten Preisen Kinderfilme anzubieten und so weiter, weil das oft ja immer noch kommerziell gedacht wird, das Kino, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber das heißt, es wird die Verantwortung oft dann abgeschoben und gesagt, es gibt diese staatlich finanzierten Programme. Und die Kinos können, obwohl sie wollen, oft das gar nicht leisten. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, um vergünstigte Preise zu machen und Filmbildung in der Fläche zu ermöglichen, ist, dass es bessere Fördermöglichkeiten auch für Kinos und andere filmbildnerische Angebote gibt, verbunden eben auch mit einer Angabe, wie niedrig ein Preis sein kann. Aber wir sind auch da, glaube ich, haben wir schon sehr erfolgreiche Projekte, aber nicht überall und nicht flächendeckend und nicht intensiv genug gedacht vielleicht.
Vielen Dank. Ich will noch 3 Aspekte aufwerfen. Welche Rolle spielt KI für den Kinderfilm? Ist das etwas, was bei Ihnen in der Branche schon angekommen ist? Zweite Frage, Streaming-Plattformen, welchen Einfluss haben die? Und dritte Frage wäre, wir haben ja heute viel über Sichtbarkeit geredet. Wo sind eigentlich die größten Hürden für die Sichtbarkeit? Beginnt das eher, Sie haben ja schon gesagt, im Ausbildungsprozess, da haben Sie schon einiges dazu gesagt, ist es, dass es nicht Sie haben über originären Stoff geredet, den es noch nicht genug geht. Ist es im Verleih, ist es in der Produktion? Also an welcher Stelle im Produktionsprozess, im Prozess der Entstehung eines Kinderfilms ist eigentlich das größte Problem für die Sichtbarkeit gegeben? Diese drei Aspekte würde ich gerne noch aufwerfen. KI, Streaming und wo entsteht die Sichtbarkeitslücke?
Ich versuche mal einen Anfang zu machen, wobei ich direkt sagen muss, beim Thema KI schwimme ich, glaube ich, am meisten. Ich würde aber mal erstmal behaupten, das ist kein kinderfilmspezifisches Problem, sondern das ist natürlich ein Problem, mit dem die Filmbranche insgesamt konfrontiert ist und das sehr viele Menschen zu Recht nervös macht. Und das wird für Kinderfilmschaffende genauso gelten wie für andere auch. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das gerade erst so beginnt und noch nicht so ganz abzusehen ist, wohin das führen wird, aber das wird problematisch werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn Sie nach den Streaming-Plattformen fragen, ich hatte das gerade schon auf der Zunge, jetzt liefern Sie mir quasi, rollen Sie mir den roten Teppich aus, um das nochmal kurz auch einzubringen. Ich würde nämlich einmal auch noch gerne auf die Streaming-Plattform Filmfriend zu sprechen kommen. Die werden Sie möglicherweise kennen, vielleicht auch nicht. Das ist eine Streaming-Plattform, die von den deutschen Bibliotheken, vom Deutschen Bibliotheksverband angeboten wird quasi. Und in dem Sinne, man könnte sagen, fast kostenfrei sehr, sehr vielen Bürgern zur Verfügung stellt. Jeder Mensch, der einen Bibliotheksausweis hat, kann diese Streaming-Plattform benutzen. Das sind sehr, sehr viele. Interessanterweise kennen trotzdem sehr, sehr viele Menschen diese Streaming-Plattform nicht. Und dabei ist es eine der Plattformen, die den Kinder- und Jugendfilmen ganz besonders featured. Also die haben ganz, ganz tolle kuratierte Filmlisten für Kinder und Jugendliche, in Klammern übrigens mit den Altersempfehlungen vom KJF. Also da kommen verschiedene Dinge sehr toll zusammen und das Angebot da ist nochmal ein viel breiteres, diverseres, als wir es von den großen Playern in diesem Feld so kennen. Also auch da bewegt sich ein bisschen was, aber kann ich nur immer wieder sagen, ganz viel Luft nach oben. Und weil Sie nochmal nach der Sichtbarkeit fragten, ich stelle jetzt vielleicht mal nur einen Punkt heraus, ihr könnt das bestimmt ergänzen. Ich würde mal sagen, dass im Bereich des Marketings sicherlich ein ganz, ganz großes Problem besteht. Es entstehen tolle Filme, aber dann ist eben die Frage, wie erfahren Menschen auch davon? Wir versuchen das mit unseren bescheidenen Mitteln, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich durch die Stadt renne und auf jeder Litfaßsäule dieser Film plakatiert ist oder ob das eben nicht der Fall ist. Und das ist gerade dann eben für die eher kleineren Filme, arthausigeren Filme sicherlich ein Problem, neben anderen bestimmt aber auch.
Vielleicht daran anknüpfend, ja, also KI ist insofern interessant, als dass da ja noch, ja, es passiert jetzt wahnsinnig viel, aber regulatorisch hängt man wahnsinnig hinterher. Also das geht auch da schon los, dass auch in den Förderrichtlinien KI noch gar nicht richtig beschrieben ist. Also jetzt für die Filmförderung. Also inwieweit wird das kenntlich gemacht, beziehungsweise was passiert, wenn jemand sagt, ich habe mit KI zusammen entwickelt? Da sind wir gerade so in so einer, ja, man kann eigentlich sagen, in einer Wildwestzeit. Muss man wirklich so ganz offen ansprechen, weil die technologische Entwicklung so rasant voranschreitet, dass man regulatorisch auch schwerlich hinterherkommen kann. Und man da halt jetzt wirklich schauen muss, inwieweit man da auch sagt oder auch vermehrt Wert darauf legt, welchen Status menschengemachter Inhalt hat. Also da ist in der Buchbranche ist das ja auch ein ganz heißes Thema. Also da ging es auch im Kinderbuchbereich darum, gab einen großen Aufschrei, als gerade ausgerechnet die Stiftung Lesen eine Kampagne gefahren hat mit schlechten KI-generierten Bildern, was die IllustratorInnen natürlich auf die Barrikaden gebracht hat. Da wird jetzt gerade viel ausgehandelt und wir müssen, glaube ich, in der Kulturpolitik dafür Rechnung tragen, sehr deutlich zu machen, was wir wollen und uns nicht nur darauf beschränken, was wir nicht wollen, also, sondern eben diejenigen zu stärken, die kreativ sind. Aber das wird halt also ähnlich wie die Malerei im 19. Jahrhundert durch die Erfindung der Fotografie große Umwälzungen hatte, wird das auch alle Kreativbereiche noch wirklich betreffen. Und da braucht man eine Kristallkugel, um das genauer zu beschreiben. Die Streaming-Anbieter, Filmfriend ist ein tolles Beispiel. Und dann sind wir aber auch wieder bei der Filmförderung. Die Investitionsverpflichtung, die dazu führen könnte, dass dann auch die großen internationalen Player sich bemüßigt sehen, im Kinderbereich zu investieren. Das passiert sehr punktuell. Also Disney hatte vor einiger Zeit mal eine Kinderserie in Auftrag gegeben, die auch ganz gut gelaufen ist. Das waren die drei Ausrufungszeichen. Das ist ja das weibliche Äquivalent zu den drei Fragezeichen. Macht seitdem aber nicht mehr sehr viel. Wir hatten eine sehr interessante Erfahrung mit einem besonderen Kinderfilm, mit Into the Beat. Das war ein Tanzfilm. Und da hat Netflix die Finanzierung geschlossen, was dazu geführt hat, dass der Film dann global ausgewertet wurde. Weil es ist auch ein interessanter Punkt, weil wenn man mit einer Streaming-Plattform wie Netflix oder Amazon zusammenarbeitet, dann werden die Filme global gezeigt. Und das war dann ein Film, der war dann in Südamerika oben auf den Top-Listen und so weiter gewesen. Das ist dann tatsächlich ein ganz anderer, interessanter Schnack, was dann halt auch wieder Möglichkeiten bietet. Aber aktuell passiert in dem Bereich jetzt bei den großen kommerziellen Anbietern inhaltlich wenig bis gar nichts. Und Sichtbarkeit hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Weil wir schon auch in unserer Arbeit häufig merken, so nach dem Motto, ach, Kinderfilm ist ja ganz nett, macht ihr denn auch mal was für Erwachsene? Und das ist tatsächlich auch ein bisschen an der Wurzel der mangelnden Sichtbarkeit, dass die Wertschätzung und die Wichtigkeit dieses Segmentes nicht so weit verbreitet ist. Was auch generell mit dem Status von Kindern hierzulande auch ein Stück weit zu tun hat. Also es ist teilweise ein monetäres Problem, dass halt die Filme häufig im Marketing nur sehr schwach ausgestattet sind. Das ist dann auch, da ist die Filmförderung tatsächlich noch sehr oldschool, also auch in der reformierten Filmförderung sucht man lange und findet es nicht, wie kann man Audience Building betreiben, wie bekommt man vielleicht auch stärker partizipative Momente in die Filmentwicklung und. Guerilla-Marketing, weil ja auch sehr spitze Zielgruppen teilweise angesprochen werden. Und es geht dann nicht notwendigerweise darum, ein Millionenpublikum zu erreichen, sondern in dieser diversen Gesellschaft diejenigen zu erreichen, die es interessieren könnte. Aber auch diese Segmente dann wirklich genau zu treffen. Und ich glaube, da ist es halt diese Mischung aus Wertschätzung und Geld.
Zum Thema KI. Was mir so durch den Kopf gegangen ist, es gibt sehr starken Animationsfilm im Kinderfilm. Also Animation und Kinderfilm sind sehr stark verbandelt miteinander. Nicht nur Film, sondern natürlich auch Serien. Und die Animation ist natürlich besonders betroffen von KI. Also Jobs in der Animation, da ist es aktuell schon so, dass viele Jobs obsolet werden, gerade wenn es darum geht, irgendwie, ich sag mal, Texturen oder sowas zu erstellen. Das heißt, wir haben gerade im Bereich der Animation schon starke Veränderungen. Und ich glaube, das wird sich noch ausweiten. Aber da wird es, glaube ich, sehr interessant werden, was das befeuern wird. Ich weiß nicht, wie stark Sie sich auskennen in diesen KI-generierten YouTube-Serien. Das ist ein Loch, in das man da reinfallen kann. Das ist faszinierend, aber ganz auch furchtbar. Und das sind ja dann schlimme Animationsproduktionen, die bei YouTube laufen und die millionenfach geklickt werden. Und die Frage ist, wie können wir mit einer quasi ästhetisch interessanten, herausfordernden Animation auch Kinder wieder sozusagen wegbringen von diesen nicht künstlerisch, kreativ, auch quasi begleitet hergestellten Formaten wieder sozusagen zu einem qualitativ hochwertigen Animationsfilm, zu einer Animationsserie bringen. Und da muss man, glaube ich, einen besonderen Augenmerk drauf werfen, wie sich die Animation da verändern wird und wie wir ja Qualitätsmaßstäbe an den Animationsfilm halten, der jetzt gerade im Kindersegment schon wirklich geflutet wird. Und ich glaube, das ist auch ein Übergang zum Thema Streaming. Ich wollte da zwei Sachen sagen. Ich glaube, wir reden bei den Plattformen immer nur über Disney+, Netflix, bla bla bla. Wir reden nicht über YouTube. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. YouTube ist per se nicht als Streaming zu sehen. Aber es ist einer der größten Player in den Kindermedien, in den audiovisuellen, vielleicht sogar der größte. Und wenn wir über Investitionsverpflichtungen und so sprechen, wird YouTube bisher noch nicht mit damit einbezogen, auch nicht TikTok und Instagram, wo sich Vertical Dramas und sowas gerade aufbauen, die auch für Kinder sind. Also ich glaube, da ist ganz wichtig in der Diskussion, dass wir TikTok, Instagram und vor allen Dingen YouTube da auch mit reinziehen. Und wir gucken stark auf die Streamer, was Qualität angeht, aber eine viel größere Blackbox ist YouTube, weil dort tatsächlich im Minutentakt ja so 10 Stunden Serien oder so für Kinder hochgeladen werden. Auch sehr gute Sachen, aber eben da muss man, glaube ich, sehr stark drauf gucken. Und in Bezug auf die Regularien, es ist ja ganz toll, dass Disney Plus und alle anderen amerikanischen Plattformen vor ein paar Jahren auch vor allen Dingen auf europäischer Ebene dazu verpflichtet worden sind, europäische und deutsche Inhalte zu produzieren. Das hat den Film- und Fernsehmarkt auf jeden Fall verbessert, Arbeitsbedingungen geschaffen und alles, aber das ist ja nur mit einer Zahl gekoppelt, nicht aber mit der Verpflichtung, an welche Zielgruppe man sich wenden soll. Und genau das, was Margret beschrieben hat mit dieser Disney-Plus-Serie, ich weiß aus Gesprächen mit der verantwortlichen Redakteurin von Disney-Plus, dass sie gemerkt haben, dass deutsche Kinder sehr wohl amerikanische Serien für Kinder gucken, aber amerikanische Kinder keine deutschen Serien gucken und man sich deswegen aktiv dafür entschieden hat, also keine Angebote mehr für Kinder zu machen bei Disney-Plus. Und damit haben wir ja eine Frage des Ausbleibens von kultureller Identität und im Ausbilden auch von kultureller Identität. Und wenn wir also quasi weiterhin nur amerikanischen Content sozusagen auf den Plattformen haben und aber keinen deutschen oder europäischen, dann ist da eine riesengroße Lücke. Und deswegen wäre da, glaube ich, mein Wunsch, dass wir in den nächsten Gesprächen, und das geht natürlich jetzt über Sie hinaus, weil ich weiß, es ist dann auf europäischer Ebene, aber die Regularien von Margret, wann ist die, hier, wie heißt es, naja, die Regularien mit den, quasi wie die Streamer sich verpflichten müssen, aber auf europäischer Ebene meine ich, also, weißt du, ich meine die EU, auf EU-Ebene, ich komme gerade nicht auf den Begriff, entschuldigen Sie bitte, dass man damit reinnimmt, dass es eben auch eine Verpflichtung gibt, für Generationengerechtigkeit zu sorgen, also für alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen Inhalte zu machen. Zur Sichtbarkeit wurde schon ganz viel gesagt. Ein Thema, was ich auch noch ganz spannend finde, ist die Frage, warum haben wir keine ernsthafte journalistische Auseinandersetzung mit Kinderfilmen? Und das geht so ein bisschen in das Thema Marketing natürlich mit rein und das geht auch in die Frage der kulturellen Wertschätzung mit rein und der künstlerischen Wertschätzung. Das ist wirklich so, ja, es gibt mal den Artikel über den einen oder anderen Kinderfilm, aber auch da fehlt es absolut an Ausbildung, wie rede ich über Kinderfilm. Und wenn er mal stattfindet, ist das was ganz Tolles. Aber Margret hat schon gesagt, 16 Kinderfilme pro Jahr kommen in Deutschland ins Kino, also deutsche Kinderfilme. Und davon schaffen es vielleicht 2 oder 3 mal in einschlägigen Nachrichtenmagazinen besprochen zu werden oder im Feuilleton stattzufinden. In Gesprächen mit Redaktionen vom ZDF oder auch von Deutschlandfunk oder so habe ich gefragt, wollen wir nicht mal darüber sprechen, was wir beim Festival machen oder über Kinderfilme reden. Warum sollen wir das machen? Kinder gucken doch nicht unsere Sendung oder Kinder lesen nicht unsere Zeitung. Ja, ja, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Es geht um die Wertschätzung und die journalistische Einordnung des Werkes. Und das wäre vielleicht noch mein kleines Add-on, dass wir eben auch darüber reden, wie der Kinderfilm im Journalismus und der Berichterstattung stattfindet.
Okay, das gucke ich nochmal nach rechts und links. Jetzt erstmal keine weiteren Fragen. Dann würde ich Ihnen, wie immer in der Kinderkommission, noch das Abschlusswort geben. Und am Ende ist es natürlich immer die Frage, Trutz Reichert hat schon gesagt, welche Hausaufgaben geben Sie uns mit? Sind wir auf Bundesebene? Haben schon gehört, Kinder- und Jugendplan, das ist natürlich etwas, was wir natürlich auf dem Schirm haben. Diese ganzen Medienthemen haben wir besprochen, auch das, diese ganzen Förderungsthemen, Investitionsverpflichtungen etc. pp., das haben wir auch schon angesprochen. Aber gibt es darüber hinaus noch Themen, wo Sie sagen, das ist für Ihr Schaffen im Moment extrem wichtig auf Bundesebene, dass wir uns als Deutscher Bundestag, als Kinderkommission darum kümmern? Deswegen würde ich noch um eine Abschlussrunde bitten, wenn Sie das wollen. Wer mag anfangen?
Ja, ich also sehr gerne und ich versuche es noch mal kurz und knapp zu halten, weil ich wäre natürlich noch mal auf den Punkt der Förderung jetzt auch eingegangen, aber ich habe das eigentlich eben schon mal benannt. Ich will es vielleicht mal so rum versuchen. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viele Dinge jetzt angesprochen in dieser Runde und es könnte der Eindruck entstehen, als wenn es eigentlich strukturell doch eigentlich alles ganz gut läuft und dasteht. Das tut es in vielen Dingen auch. Also zu Recht sagen wir, dass viele Dinge schon sich durchaus positiv entwickelt haben und wir da vieles erreichen konnten. Das ist eben das Ergebnis von jahrzehntelanger Arbeit von den Institutionen, die wir hier vertreten und von vielen anderen eben auch. Aber es ist eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass das entsteht. Sie werden das als Kinderkommission möglicherweise auch selber wissen. Für die Interessen von jungen Menschen einzustehen, ist eine Aufgabe, die nie endet. Und wenn wir uns gleichzeitig in einer Situation befinden, wo wir halt eben merken, dass die Strukturen bröckeln, das hat natürlich wesentlich mit Finanzierung zu tun, aber auch mit eben anderen Dingen wie Wertschätzung und so weiter, worüber wir schon gesprochen haben, dann sägen wir quasi an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das ist gerade so ein bisschen die Situation, vor der wir, glaube ich, stehen. Und deswegen möchte ich mich wirklich noch mal stark machen für den Impuls, den ich in meinem Eingangsstatement auch schon reingebracht habe, dass wir vielleicht versuchen, ein Thema noch mal auf die politische Agenda zu setzen, vielleicht vergleichbar zu dem Internationalen Jahr des Kindes, um diese ganzen medienpolitischen Themen, die im Kontext eines jungen Publikums und junger Zielgruppen gerade so im Raum stehen, wirklich noch mal etwas wirkmächtiger zu machen und in den öffentlichen Diskurs zu bringen. So, weil da gibt es neben dem Kinderfilm noch eine ganze Menge andere Themen, die da auch noch mit dranhängen. Und da wäre Support aus dem politischen Raum auf jeden Fall geboten und wichtig. Vielleicht das von mir.
Ich würde mich da inhaltlich, weil es passt so gut, anschließen. Vielleicht, und das klingt jetzt brutal, der Kinderfilm in all seinen Bereichen ist prekär. In der Ausstattung der Produktion, in der Ausstattung der Festivals, in der Ausstattung der Filmbildung, in der Ausstattung der Sendeplätze, in allen Bereichen sind wir im Vergleich zu dem Film für Erwachsene prekärer ausgestattet. Und Kinder haben keine Mitsprache, das wissen Sie alle, das ist Ihr Beruf hier. Und sie haben auch keine Mitsprache als aktives Publikum. Also es wird immer über sie geredet, es werden ihre Zahlen erfasst, es wird geguckt, was mögen die Kinder, aber sie werden selten direkt gefragt. Und deswegen wäre es mein Wunsch, dass Sie auf die schauen, die für dieses Publikum sprechen und für dieses Publikum Inhalte machen, weil wir sind sozusagen die Brücke zwischen den Erwachsenen und den Kindern, zwischen dem Publikum und denen, die für das Publikum schaffen, dass sich vielleicht daran was ändert, dass die prekäre Grundsituation, in der wir uns alle befinden, die Medienangebote für und mit Kindern machen, dass die sich etwas verbessert.
Auch ich kann mich da vollumfänglich meinen beiden Vorrednerinnen anschließen. Vielleicht noch die kleine Ergänzung, dass halt im politischen Tun aus unserer Perspektive unheimlich wichtig ist, zu sehen, dass Kinderfilm oder generell Kinderthemen immer an der Schnittstelle sind. Und das ist einfach der Appell, auch da zu sagen, vergesst sie nicht. Nehmt sie mit und überlegt das. Also, weil wir haben oft auch das Problem, wir haben halt die Filmförderung angesprochen, wir haben KJP angesprochen. Man sitzt fördertechnisch manchmal zwischen Baum und Borke. Wir hocken zwischen Kultur-, Wirtschafts- und Bildungspolitik. Und wenn wir Pech haben, fallen wir durch den Rost. Sind dann auch noch freiwillige Leistungen. Und wenn dann halt die Mittel knapp werden, dann wird es ganz dunkel. Also von daher der Appell, das auf der Agenda zu behalten, sich zu überlegen, wie man es noch stärker auf die Agenda setzen kann. Weil sonst sägt man etwas ab, was dann auch weg wäre und einen immensen Schaden hinterlassen würde. Und ja, vielen Dank für die Einladung und den Austausch.
Das Kleine, was wir tun können, was die Sichtbarkeit betrifft, haben wir heute versucht zu tun. Aber wie auch schon die Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben, ist unser Anspruch ja nicht, das mit heute bewenden zu lassen. Ich will zwei Sachen aus meiner Sicht abschließend sagen. Erstmal glaube ich, dass es eben so wichtig ist, Frau Wenk, Sie haben es gesagt, dass es eben, dass Sie eben auch die Kinder entscheiden lassen in Ihren Juries und dass wir das auch als Bund würdigen und auch andere Festivals, die das machen, einfach sagen, genau, das ist ja genau das, was wir auch als Kinderkommission wollen, dass hier Kinder mal eine Entscheidung treffen, die Selbstwirksamkeit wahrnehmen. Ich nehme noch einen ganz spannenden Aspekt drin. Wir beschäftigen uns wirklich, auch die Personen hier im Raum, besonders mit dem Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Das ist auch ein Thema, was auf Bundesebene, ehrlich gesagt, sehr prominent unterwegs ist. Auch weiter prominent unterwegs sein wird, jetzt auch außerhalb der Kinderkommission. Wir werden nächste Woche dazu im Familienausschuss auch eine Anhörung haben. Dass der Kinderfilm oder die Kindermedien dazu auch eine Rolle spielen können, ich glaube, das ist etwas, was wir in unseren Betrachtungen vielleicht noch stärker nach vorne bringen sollten. Frau Wenk, Sie haben davon gesprochen, die positiven Inhalte zu stärken. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir werden natürlich bei mentaler Gesundheit über das Thema, wie gehen wir mit sozialen Netzwerken um, nicht drum herkommen. Aber es ist ja auch von Frau Slavik schon gesagt worden, ich sehe das auch so, wir müssen natürlich auch darüber reden, was können wir stärken. Ja, und hier haben wir etwas, was wir stärken können. Und auch dieses Thema, mit der, dass wir auch gucken müssen, kulturell, was lassen wir in unsere Kinderzimmer? Also, oder schaffen wir dazu auch einen Gegenpol? Ja. Und schließlich, das will ich schon noch mal sagen, weil ich das in letzter Zeit immer wieder höre, ja, natürlich müssen Kinder und Jugendliche noch mehr und intensiver gehört werden, eingebunden werden. Aber ich sehe das ehrlicherweise, vielleicht ist das auch mein Job und vielleicht habe ich da auch meine selektive Wahrnehmung, aber ich habe schon das Gefühl, dass das auch passiert. Also ich sehe das nicht ganz so negativ, wie Sie das sehen. Also ich weiß nicht, wie es den Kolleginnen und Kollegen gibt, da werden wir vielleicht auch noch mal nächste Woche im Familienausschuss zu kommen. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich mit Kindern und Jugendthemen komme, dass das sofort auf Abwehrhaltung stößt, sondern ganz im Gegensatz. Gerade das Thema mentale Gesundheit ist etwas, was ich auch von vielleicht noch wichtigeren Politikern, als wir sie sind, auch aus allen Parteien durchaus höre. Und nicht nur als so ein Sonntagsreden, sondern ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt auch konkrete Maßnahmen folgen. Da wird man sich streiten müssen, ob das genug ist, was man konkret machen kann, etc. pp. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Gründen, will da jetzt nicht zu weit ausholen, schon jetzt eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir müssen manchmal auch ein bisschen aufpassen, habe ich in den letzten Tagen schon ein paar Mal gesagt, dass wir nicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung hier manchmal so machen. Also ich erlebe zum Beispiel eine Bundesschülerkonferenz, will das hier nochmal ausdrücklich sagen, die gehört wird mit ihren Themen, die auch durchdringt, ja, und das Thema mentale Gesundheit nach vorne bringt. Ich erlebe, wie viele auch junge Menschen Themen uns hier treiben. Gucken Sie sich Fridays for Future an, das war jetzt nicht unerfolgreich. Also gucken Sie sich an, was jetzt gerade, also ich nehme auch soziale Bewegungen wahr von Kindern und Jugendlichen, die durchaus eine Relevanz haben. Und deswegen würde ich uns einfach gegenseitig ermuntern zu sagen, das, was Sie zum Beispiel wunderbarerweise mit Ihren Kinderjuries machen, ich glaube, es gibt viel, was man auch positiv betonen kann und wo man einfach auch, wie Sie sagen, auf die positiven Inhalte blicken muss. Und deswegen würde ich uns einfach wünschen, Ihnen persönlich, dass dieses Prekäre, was Sie geschildert haben, dass wir das ein Stück weit abmildern können. Daran werden wir arbeiten, wir werden da auch im Austausch bleiben. Und ich wünsche Ihnen aber auf jeden Fall für Ihre Arbeit viel Erfolg. Und ich habe heute auf jeden Fall gelernt, wie weit man zurückgehen kann beim Kinderfilm. Das war mir tatsächlich neu und wie wichtig 1979 offensichtlich war. Vielleicht schaffen wir es, die nächsten Jahre ein neues 1979 zu schaffen. Das wäre ein schönes Ziel. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und beende damit das öffentliche Fachgespräch.